es ist ja keine neue Erkenntnis zu sagen, dass Teams, in denen viel gelacht wird, viel erfolgreicher sind als andere Teams. Das Spielen und das Verändern von Situationen ist eigentlich eine Art Bewusstseinstraining. Und das ist im Grunde das Wichtigste für Führungskräfte. Die Grenzen setzen immer die Menschen selber.
Autoren und Bücher.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio und unserem Kanal Autoren und Bücher. Heute geht es um ein Thema, das wir normalerweise vermeiden: Scheitern. Doch was wäre, wenn genau dann eine Kraft entsteht und darin eine Kraft liegt? Was wäre, wenn Fehler kein Makel, sondern eine Ressource wären? Darüber spreche ich mit Michael Stuhlmiller, Autor des Buches Die Kunst des spielerischen Scheiterns, Saris Selbstraum mit der Clown-Methode. Wir sprechen über Mut, Präsenz und Führung und darüber, warum der Clown vielleicht ein besserer Coach ist. Hallo Michael, schön, dass du Zeit hast.
Ja, hallo Wolfgang, freue mich sehr.
Seit über 30 Jahren hast du ja quasi deine staatlich anerkannte Berufsfachschule für Clown und Komik und bildest Menschen darin aus, komisch zu sein, sage ich jetzt mal. Welche Motivation haben die Menschen, die zu dir kommen?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Anfangs war es eine ganz klare Profi-Ausbildung, eine Berufsausbildung. Da war die Motivation eindeutig. Ich will auf die Bühne, ich will Menschen zum Lachen bringen, ich will Menschen berühren. Und in den letzten Jahren habe ich mich selber auch immer mehr auf das Thema Clown und Kommunikation fokussiert und dementsprechend dann auch Menschen angezogen, die so über den Bühnenrand hinaus wollen und da die Technik des Clowns, die Clown-Methode in ihrer Arbeit zum Beispiel als Coach oder auch als Lehrer, als Trainer, als Therapeut einzubauen. Und da gibt es dann jetzt auch die Ausbildung Clown und Kommunikation.
Du hast ja vor längerer Zeit schon das Buch geschrieben, was ich vorhin erwähnt habe. Was verstehst du unter spielerischem Scheitern und warum ist Scheitern aus deiner Sicht eine Kompetenz?
Scheitern, wir Clowns formulieren das Scheitern ganz klassisch natürlich als Stolpern. Und die meisten Menschen, wenn sie an Stolpern denken, denken an Fallen. Und Stolperfallen gibt es im Leben immer wieder. Die Perspektive von Fallen, das ist eine Perspektive, die der Clown gar nicht hat. Also wir konzentrieren uns gar nicht so sehr auf das Fallen, sondern beim Stolpern, beim spielerischen Stolpern, auf den Moment davor, also auf den Kipppunkt, da wo es kippt und wo man schon merkt, gleich fällt es. Und dieser Moment ist für uns interessant. Mittlerweile reden ja alle Welt von dem Thema Kipppunkt. Und das ist auch schon wieder etwas, wo alle eigentlich erstarren und Angst bekommen. Oh Gott, der Kipppunkt ist da. Für uns ist das der Moment, wo die Kreativität beginnt. Das heißt also, hier zeigt sich, ob ich in der Lage bin, schneller zu sein als das Fallen und dann auch zu entscheiden, wohin der Sturz geht. Stürzen werden wir, das ist klar. Das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht versucht zu vermeiden, sondern dass man es eben spielerisch gestaltet und dann möglicherweise aus dem Fallen, aus dem Stürzen heraus ganz neue Perspektiven zaubert. Das ist das, was der Clown macht, der überrascht uns, er stolpert, wupp, und zaubert irgendwas Überraschendes hervor. Und plötzlich ist das, was erst aussah wie ein großes Grauen, plötzlich ein spielerischer, lustiger Impuls. Das soll übertragen werden auf das Leben. Das heißt also, nutz diesen Impuls und um das zu nutzen, musst du den Kipppunkt abpassen. Du darfst nicht einfach fallen. Und das ist eine Sache, die kann man tatsächlich trainieren. Ja.
Das ist ja ein ganz anderes Mindset und eine ganz andere Perspektive, sage ich jetzt mal. Was können denn Führungskräfte konkret aus dieser Clown-Haltung lernen, gerade in diesen Zeiten, wo es ja mehr um Unsicherheit und Veränderung geht?
Ja, genau, Führungskräfte werden natürlich permanent auch beruflich mit Veränderungen konfrontiert und der Versuch, das Alte aufrechtzuerhalten, also das Alte, was irgendwie immer funktioniert hat, aufrechtzuerhalten, dieser Versuch ist schon der größte Fehler, sondern eben ganz genau zu sehen, aha, hier verändert sich etwas und dann in der Situation sehr frühzeitig einzusteigen mit Präsenz, mit Aufmerksamkeit, mit Durchlässigkeit. Und um dann im Kippen eben schneller zu sein als das Fallen. Und dann fällt man nicht irgendwie hart auf, batsch, und muss sich wieder mühsam aufrappeln, so nach dem Motto hingefallen, aufstehen und weiter und so, sondern kann wirklich erkennen, was zeigt sich denn da in dieser Situation der Veränderung? Welche neuen Impulse kommen denn da, mit denen ich gar nicht gerechnet habe? Und das ist natürlich eine Frage von Berührbarkeit, von Offenheit, von Improvisationsfähigkeit. Und die führt ganz weg von dem Alten, das Alte muss so bleiben. Nein, es kommt was Neues und dieses Neue ist spannend und vielleicht sogar eine Chance.
Du sprichst ja in dem Buch auch von der Clown-Methode. Kannst du die noch mal kurz erklären und vor allen Dingen mal zeigen, wie die dabei hilft, authentischer aufzutreten, ohne ins Beliebige oder ins Unprofessionelle abzurutschen?
Naja, das ist genau das, was es tatsächlich auch geht. Deswegen braucht es auch eine Methode, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, dieses im Kipppunkt zuzugreifen und die Situation für sich zu nutzen. Das klingt natürlich sehr einfach und wunderbar, aber das braucht natürlich auch eine bestimmte Vorbereitung. Das heißt, das Erste, was die Clown-Methode absolut trainiert, ist Präsenz. Ist also die Fähigkeit, bei sich selber zu bleiben. Was wir machen, wenn Krise ist, ist, wir steigen quasi aus, wir verlassen unsere Präsenz, wir fangen an, schneller zu atmen, wir sind unsicher, wir verlieren den Bodenkontakt, wir haben das Gefühl, dass die Situation uns erdrückt. Da ist es wichtig, schon im ersten Schritt der Clown-Methode zu üben, dass ich eben weiter die Erdung habe, dass ich weiter bei mir bleibe. Das sind ganz, ganz viele Techniken. Da denkt man erstmal gar nicht an Clown. Aber wer schon mal auf der Bühne gestanden hat und das berühmte Loch auf der Bühne kennt, weiß, wie wichtig es ist, sich in der Situation zu zentrieren, zu stabilisieren. Das ist der erste Schritt der Clown-Methode. Und dann geht es so weiter durch verschiedene Phasen, wo wir lernen, mit Dingen kreativ, spielerisch, eben improvisatorisch umzugehen. Wir lernen, mit Statusproblemen anders umzugehen. Da kommt einer und bläst sich auf. Ich bin der große Hochstatus, eine typische Clown-Situation, Hochstatus, Tiefstatus. Da lernen wir, spielerisch die Perspektiven zu wechseln. Und dann das Scheitern eigentlich, das ist der vierte Raum des Lachens. Das hängt oft damit zusammen, wir scheitern eigentlich nicht an den Dingen. Wir scheitern nicht daran, dass die Dinge sich verändern, sondern wir scheitern an der Bewertung. Das heißt, also hier lernen wir spielerisch verschiedene Bewertungen, Perspektiven auszuprobieren und uns davon nicht mehr so paralysieren zu lassen. Das heißt also, unsere Identität nicht zu verknüpfen an eine ganz bestimmte Sache. Das kann der Clown. Der Clown kann immer wieder neue Perspektiven annehmen und spielerisch ausprobieren, um dann schließlich, und das ist der fünfte Raum des Lachens, wirklich im Moment zu sein. Und was wir oft haben, Angst haben, wenn die Krise kommt, ist, wir können nicht das annehmen, was sich tatsächlich zeigt. Wir sind so in der Befürchtung, dass was Schlimmes passiert. Wir haben die Befürchtung, dass alte Dinge verloren gehen und sehen eben nicht das Neue, was sich da auftut. Das sind alles Clown-Eigenschaften, Clown-Perspektiven, die wir spielerisch lernen, um dann in der Krise, die ja nicht gerade lustig ist, dann wirklich umzusetzen.
Ja, ich finde, die Menschen beschäftigen sich sehr viel mit Ängsten, mit Dingen in der Zukunft, die noch gar nicht passiert sind und vielleicht auch nie eintreten werden. Gibt es da auch eine Methode aus deiner Erfahrung, wie man sich selber noch ein bisschen beeinflusst, anders zu denken?
Naja, die erste große Clown-Technik oder eine der ersten ist das Staunen. Ich sage den Leuten oft, staunen erstmal. Staunen ist wie etwas, was wir so dazwischen schieben. Also wir sehen etwas, wir erleben etwas und reagieren sofort. Und das ist der Fehler. Also es ist wichtig, dass wir, bevor wir reagieren, eben erstmal ein bisschen die Zeit anhalten. Und da ist das Staunen. Das heißt also, es passiert was. Vielleicht sagt irgendjemand, was weiß ich, hör mal, du bist ja ein ganz schöner Blödmann. Statt sofort zu reagieren, was soll das? Ja, staune ich erstmal, wow, aha. Blödmann, da staune ich doch mal. Ja? Das heißt also, ich setze etwas dazwischen. Und das ist das Staunen. Das Staunen, das kann man üben. Man kann rausgehen aus dem Haus, man kann staunen. Ich kann meinen Computer hier anschauen und staunen mal. So habe ich den noch nie gesehen. Ich staune und bin offen für das, was ist und reagiere nicht immer auf das, was ich schon weiß, was ich glaube, was ist oder was schon immer gewesen ist. Das heißt, ich verlasse meine alten Muster. Und da empfehle ich zum Beispiel auch manchmal ein bisschen den Lebensrhythmus zu ändern. Morgens einfach mal nicht links, sondern rechts aus dem Bett aufzustehen. Das wird dann besonders lustig, wenn auf der anderen Seite eine Wand ist. Und zu gucken, wie ich mit veränderten Lebensrhythmen umgehe. Das übe ich quasi so ein bisschen, weil tatsächlich passiert es immer wieder, dass sich der Lebensrhythmus ändert. Und dann ist es ganz gut, wenn ich vorbereitet bin. Wenn ich weiß, oh, jetzt passiert was. Ah, ich staune erstmal. Ich fange nicht an, sofort irgendwas zu tun oder eine Lösung zu finden, sondern ich nehme mir erstmal Zeit fürs Staunen. Biele, das ist eine Übung mit dem Staunen. Eine andere Übung, es ist natürlich so, dass viele Sachen tatsächlich auch wirklich trainiert werden müssen. Also das ist, viele Menschen stellen sich so vor, dass sie so 2, 3, 1, 2, 3, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber das Staunen zum Beispiel ist eine bestimmte Atemtechnik. Weil wichtig beim Staunen ist nicht zu sagen, ah, ich staune jetzt mal, sondern wichtig ist beim Staunen, sich berühren zu lassen. Und dann mit dem, was ich da spüre, mit dem in Kontakt zu gehen. Daraus entsteht der Impuls, der kreative Impuls. Das ist ein bisschen kompliziert. Das kann man den Leuten nicht so in 2, 3 Worten erklären. Ich glaube, Staunen ist wirklich ein ganz großer Trick.
Gibt es darüber hinaus noch einfache Übungen aus deinem Buch, mit der Hörerinnen und Hörer sofort erleben können, was spielerisches Scheitern bedeutet?
Also das Wichtigste ist das, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe, ist die Zentrierung. Und da ist zum Beispiel der Achsenatem spielt eine große Rolle. Das heißt also zu üben, die Energie nach innen zu lenken und nicht nach außen. Ist aber auch schon wieder ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das mit dem Staunen ist etwas, was sich schöner vermitteln lässt in der Situation. Also es hat ganz, ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Also dieses das Spielen und das Verändern von Situationen ist eigentlich eine Art Bewusstseinstraining. Und das ist im Grunde das Wichtigste für Führungskräfte. Das ist ein anderes, wie du schon sagtest, Mindset. Also dass sie trainieren, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, als zum Beispiel so ein Krisenbewusstsein. Also ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht nach Lösungen sucht, sondern davon ausgeht, dass Lösungen mich lösen. Also Probleme haben eigentlich die Funktion, für mich da zu sein und nicht ich für das Problem.
Jetzt hast du ja schon mit sehr vielen Menschen gearbeitet. Was verändert sich im Denken und Fühlen der Menschen, wenn sie aufhören, Fehler als Bedrohung zu werten?
Sehr viel, weil das große Problem ist, wenn man den Fehler als Bedrohung empfindet, ist, dass man natürlich in der Regel in die Defensive geht. Das heißt, man entschuldigt sich, man redet sich raus, man versucht es zu vertuschen, man versucht in irgendeiner Weise Energie aufzuwenden, um den Fehler ungeschehen zu machen. Und das vergeudet wahnsinnig viel Energie. Das heißt also hier, statt aus dem Fehler einen Impuls zu beziehen, bin ich damit beschäftigt, den Fehler ungeschehen zu machen. Und das ist die pure Verschwendung, weil ein Fehler ist ja eine Erfahrung und zeigt mir ja zum Beispiel, wie etwas funktioniert oder ob nicht funktioniert. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich als einen Gewinn anziehen kann. Sagen, wow, das war ein Fehler, das ist ja interessant. Wenn ich jetzt meine ganze Energie darauf setze, das zu vertuschen oder andere zu beschuldigen, ihr seid schuld, dass der Fehler passiert ist, vergeude ich die Energie, die ich aus dem Fehler beziehen kann. Das heißt also, die veränderte Betrachtung von Fehler erweitert Ressourcen, erweitert Spielmöglichkeiten. Und andererseits stellt sich auch erst sehr viel später heraus, war es überhaupt ein Fehler? Also möglicherweise war es ja gar kein Fehler im Sinne von falsch, sondern es war einfach eine Variante. Es war eine andere Perspektive. Es hat uns vielleicht abgebracht vom alten Weg, aber hat ganz neue Türen aufgemacht. Also wo war der Fehler? Der Fehler wäre gewesen, das nicht zu merken.
Gibt es aus deiner Sicht Grenzen der Methode im Unternehmenskontext?
Die Grenzen setzen immer die Menschen selber. Also ich meine, wenn man sich heute anschaut, wie Unternehmen heutzutage funktionieren, wie Kommunikation funktioniert, wie auch hierarchische Strukturen in Unternehmen funktionieren, hat sich viel verändert. Und ich glaube nicht, dass etwas vorgeschrieben ist, dass etwas so sein muss und nicht anders. Das heißt also, die Grenzen der Vorstellung, was man durch die Clown-Methode zum Beispiel im Betrieb verändern kann, diese Grenzen liegen in den Köpfen der Leute, die sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich das mache, mache ich mich ja lächerlich. Oder wenn ich das mache, dann nimmt mich keiner mehr ernst. Oder. Also es ist verrückt, dass wenn manche Menschen versuchen, ernst zu sein, also ernst genommen zu werden, dann gucken sie ganz ernst. Was nichts anderes bedeutet, ist, dass sie eigentlich unsympathisch wirken. Es wirken nicht nett. Also sie sind nicht einladend, sie sind nicht offen. Und das ist so, ernst gucken bedeutet irgendwie, pass auf, du kriegst gleich eins auf die Nase. Also was soll das? Also so kann man keine Dinge in den Fluss bringen, so kann man keinen Humor entwickeln, so entsteht keine Freude, kein Lachen. Und das ist doch viel, viel innovativer eigentlich für jede Form von Unternehmen. Es ist ja keine neue Erkenntnis zu sagen, dass Teams, in denen viel gelacht wird, viel erfolgreicher sind als andere Teams. Setzt natürlich voraus, dass der Vorgesetzte dann nicht die Angst hat, sein Profil zu verlieren, seine Autorität zu verlieren. Also wenn man Autorität an bestimmten Dingen festmacht, muss man natürlich Angst haben davor, wenn sich die Dinge verändern. Und Veränderung ist das Prinzip der Zeit. Die Dinge verändern sich. Das ist unaufhaltsam.
Warum fällt es denn vielen Erwachsenen eigentlich so schwer, das Spielen, also zu spielen, so viel schwerer als Kindern?
Naja, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir glauben, dass wenn wir etwas tun, muss was Vernünftiges bei rauskommen. Und beim Spielen kommt ja nichts Vernünftiges dabei raus. Das ist ja nur gespielt, das ist ja nur spielerisch. Manchmal haben wir zum Beispiel auch fast das Gefühl, wenn etwas ganz leicht war, dass wir uns fast noch entschuldigen müssen oder irgendwie auch noch sagen müssen, naja, es war aber auch ganz schön schwer. Nein, es war vielleicht gar nicht schwer, es war vielleicht ganz einfach. Und auch das ist so wieder so eine Verschiebung der Perspektive, dass wir glauben, wenn Dinge schwer sind, sind sie gut. Und nur wenn Dinge einen unmittelbaren Sinn ergeben, dann sind sie richtig. Aber die wirklichen Impulse, die wirkliche Kreativität zeigt sich oft erst sehr viel später. Ich verstehe vielleicht den Sinn im Moment gar nicht. Es ist erstmal spielerisch. Ich lasse mich erstmal auf die Impulse ein. Ich gucke mal, wo mich das hinführt. Und das führt auch im Berufsleben viel, viel weiter und vor allen Dingen viel effektiver als so ein genaues Abarbeiten von A nach B. Also so die Vorstellung, ich fange hier an und lande dann da, das funktioniert nicht. Also werden ja oft so Sportler zum Beispiel, werden ja als Motivationstrainer benutzt in vielen Firmen, was ich absurd finde, weil das Einzige, was die machen, ist, sie rennen auf ein Tor zu und versuchen da einen Ball reinzuschießen. Im Leben verändert sich die Position des Tors ständig. Da habe ich mir vorgenommen, ich renne geradeaus, aber das Tor ist plötzlich ganz rechts oder plötzlich ganz links. Das heißt, also hier ist es entscheidend, spielerisch zu sein und nicht irgendwo geradlinig und genau auf mein Ziel zuzumarschieren. Ich bin auch kein Freund von Fokussieren oder all diese ganzen Sachen. Das ist etwas, was vollkommen außer Acht lässt, dass die Dinge sich verändern.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie bist du zu deinem Thema? Wie bist du Clown geworden?
Ja, genau so. Es ist eben passiert. Also ich habe es mir nicht vorgenommen. Aus mir hätte auch was Anständiges werden können. Ich habe mal Jura studiert. Aber das habe ich relativ schnell erkannt, dass das nicht mein Weg ist. Und dann hat mich das Leben dorthin transportiert. Ich hatte immer ein großes Interesse an Menschen. Ich hatte immer ein großes Interesse an Kommunikation. Dann dachte ich, vielleicht ist es Psychologie. Nee, das war es auch nicht. Und dann habe ich Musik und Kunst studiert und das war genau die richtige Entscheidung, weil ich habe gemerkt, um wirklich etwas zu bewegen, muss ich einen anderen Weg finden als diesen logischen, diesen geraden, diesen vorgeschriebenen Weg. Ich muss etwas finden, was mich emotional selber berührt und was andere Menschen emotional berührt. Und so, wie das dann so oft ist, die Liebe hat dann ihren Teil noch dazu beigetragen. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war Clownin. Die hat mich gefragt, willst du mir nicht die Musik schreiben zu meinem ersten Clownstück? Habe ich natürlich gemacht. Und dann habe ich plötzlich mehr Spaß am Spielen, am Clownspielen gefunden, als am Musik machen zu müssen. Und dann hat sich das so alles weiterentwickelt. Ich bin selber auf die Bühne gegangen. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Ich habe Menschen unterrichtet. Das war ein unglaublicher Input. Ich habe mehr von meinen Schülern wahrscheinlich gelernt, als die von mir. Und es war ein Transportiertwerden vom Leben.
Das hört sich nach Spaß an und nach Begeisterung. Ein spannendes Thema. Und wer mehr darüber wissen möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, dein Buch sich zu besorgen. Wir werden das auch verlinken in den Shownotes. Danke, Michael, für diese Einblicke. Danke für das Gespräch.
Ja, Wolfgang, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir auch. Dankeschön.
Weitere Informationen finden, wie gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch diesen Kanal und weitere Kanäle bei Themenradio. Da gibt es weitere Interviews mit spannenden Autorinnen, Autoren und Expertinnen und Experten. Und Sie finden das auch auf Spotify, auf YouTube und allen gängigen Podcast-Plattformen. Und vielleicht nehmen Sie aus diesem Gespräch vor allem eines mit: Scheitern ist nicht das Ende einer Geschichte. Manchmal ist es ihr Anfang. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Autoren und Bücher.
Management-Themen bei Themenradio.